Nachbarlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Herzlich willkommen, Dr. Manfred Bauer. Du bist alter Herr der KV Capitolina Rom, der KDSDV Franco-Rezia Würzburg, der KDSDV Enania München, promovierter Jurist, katholischer Priester und Kirchenrechtler. Dein Weg hat dich aus der Welt des Rechts mitten hinein in das Zentrum der katholischen Kirche geführt, nach Rom, in den Vatikan, in die Arbeit am heutigen Dikasterium für die Glaubenslehre, das viele noch unter dem Namen Glaubenskongregation kennen. Ich möchte ja mit dir darüber sprechen, wie man als Jurist Priester wird, was Kirchenrecht eigentlich leisten soll, warum Wahrheit und Lehre in der Kirche mehr sind als abstrakte Begriffe und was Rom mit einem Menschen macht, der dort lebt, glaubt und arbeitet. Natürlich sprechen wir auch über die Kapitoliner, über katholische Verbindungskultur, junge Akademiker, Tradition, Berufung und die Frage, was die Kirche in unserer Zeit noch so zu sagen hat. Lieber Manfred, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Gelegenheit, dass ich mich da deinen Fragen stellen kann.
Ja, schön, dass du mitmachst. Ich meine, du hast ja auch wirklich eine sehr interessante Biografie. Du bist ja promovierter Jurist, Priester, Kirchenrechtler im Vatikan und alter Herr der KV Capitolina Rom. Was davon erklärt dich am besten?
Alles zusammen erklärt mich. Das sind für mich nämlich alles keine Widersprüche, sondern Dinge, die auch biografisch zusammengehören. Das Interesse an der Religion, auch an der Frage, Priester zu werden, war in der Jugend sehr stark, ist dann im Laufe der späteren Jugend, des jungen Erwachsenenalters, verblasst. Da kam dann die Entscheidung für die Juristerei, was ich sehr gerne studiert habe, mir viel Freude gemacht hat. Habe auch das Referendariat gemacht und da kam dann wieder plötzlich sehr intensiv die Frage nach der geistlichen Berufung. Und dann habe ich das Referendariat abgeschlossen, habe also alles fertig gemacht, ist immer so meine Linie. Habe aber während die Kolleginnen und Kollegen entweder zum Staat gegangen sind oder bei den Kanzleien oder in irgendwelchen Unternehmen sich beworben haben, bin ich zum Regens gegangen und habe mich vorgestellt. dann war auch die Frage, wie es mit der Promotion in Jura weitergeht. Und dann hat auch der Regens gesagt, machen Sie das ruhig fertig. Möglicherweise dann auch schon im Hinblick darauf, das hat mir dann auch der Offizial ziemlich bald gesagt, nachdem ich Semerist war, es wird schon auch zu diesem Zeitpunkt, wurde auch schon dran gedacht, dass ich eventuell dann auch mal Kirchenrecht studiere. Was ich auch für mich von vornherein gar nicht jetzt ausgeschlossen habe, wobei mein Interesse da dann aber wirklich erstmal ganz bei der Theologie war. Aber dass da man auch dieses Juristische dann von Seiten der Diözese für sich nutzen will, in Anspruch nehmen will, das war mir schon klar, dass das kommen kann und fand ich jetzt auch nicht abwegig und auch für mich selber nicht jetzt unangemessen, unangebracht, ja. Zuerst war aber dann, wie gesagt, erstmal die Theologie ganz da. Aber als das dann eben abgeschlossen war und parallel dazu auch dann die Promotion fertig war, kam dann eben nach der ersten Kaplanstelle keine zweite Kaplanstelle, sondern da kam dann tatsächlich die Frage, ob ich noch Kirchenrecht in München studieren möchte. Da dann eben dann noch Subregens im Georgianum sein würde. Und das war eigentlich dann schon wieder eine Kombination, die mir dann gut gefallen hat. Das Juristische dann eben in der Form des Kirchenrechts und das Theologische, das Priestersein zusammenzubringen. Das war dann ursprünglich auch gedacht für die Zeit der Rückkehr nach dem Studium des Kirchenrechts nach Würzburg in die Heimatdiözese. Da hat dann allerdings sich etwas geändert. Es ist sehr plötzlich eine wichtige und große Pfarrei frei geworden. Und da war Not am Mann und dann hat man mich gefragt, ob ich das machen würde. Und das ist dann einfach so, da lässt man sich als Priester nicht lange bitten, sondern sagt natürlich zu. Im Nebenamt war ich dann Diözesanrichter, aber der Schwerpunkt war da ganz klar dann eben Pfarrseelsorge und Leiten der damals größten Pfarreiengemeinschaft der Diözese.
Das ist ein sehr interessanter Weg gerade, dass man die Berufung ja dann spürt, obwohl du ja gerade einen Weg ja mehr oder weniger ja abgeschlossen hattest. Du hast ja dann einen zweiten Staatsexamen, dann die Promotion und dass dann der Weg halt in den Glauben halt zurückgeführt hat. Findest du, dass man als Jurist in der Kirche Dinge besser versteht, als jemand, der, sagen wir mal, nur pastoral oder theologisch denkt?
Manche Dinge ja. Vor allen Dingen, wenn es um eine gewisse, ich sage es mal, abstrakte Ebene geht, formale Ebene, eben muss ich die Grundsatzfragen stellen. Da hängen dann Dogmatik und Kirchenrecht wirklich sehr, sehr, sehr eng zusammen. Da ist dann auch das theologische Denken ebenso wie das juristische Denken ungemein systematisiert. Und wir müssen uns ja auch bewusst machen, dass der Begriff Dogmatik gar kein theologischer Begriff ursprünglich ist, sondern ein juristischer. Das Wort wird in der Juristerei früher gebraucht als in der Theologie und meint eben ein Lehrgebäude des Rechts widerspruchsfrei darzustellen. Und das hat man später auf die Theologie dann eben genauso übertragen, sage ich jetzt mal, ja, diesen Gedanken, ein widerspruchsfreies Lehrgebäude errichten zu wollen. Ja. Deswegen sind sich vom Denken her die beiden Fächer, was diesen Bereich betrifft, sehr, sehr, sehr nah.
Wir alle kennen die typischen Herausforderungen in unseren Verbindungen. Oft kämpfen wir mit nervigen administrativen Aufwand, sei es die Verwaltung von Mitgliedern, unorganisierte Keilgastarbeit oder Probleme, inaktive Mitglieder stärker einzubinden. Ich habe kürzlich mit Axel gesprochen, dessen Softwarelösung Gaudiam genau die Herausforderungen speziell von uns Verbindungen angeht, damit wir wieder mehr Zeit für echtes Verbindungsleben haben. Beispielsweise bei der Veranstaltungsplanung wird oft stille Post gespielt. Wichtige Informationen versacken in chaotischen Gruppenchats und am Ende weiß keiner mehr wann, wo und wer. Gaudiam bringt alles an einem Ort zusammen. Termine, Teilnehmerlisten, Erinnerungen und Last-Minute-Updates am PC oder per App und ganz ohne Nachrichtenflut. Auch die Mitgliederverwaltung wird enorm erleichtert. Mit Gaudiam könnt ihr Kontaktdaten, Ämter und Verpflichtungen automatisiert und übersichtlich verwalten, ohne manuelle Listen in zig Verteilern. So wird Verwaltungsarbeit effizient reduziert und der Fokus liegt wieder auf den echten Zusammensein an Kneipenabenden und wiederbelebten Treffen in Ortsgruppen. Natürlich gibt es noch viele weitere nützliche Funktionen wie ein Archiv und Keilgastunterstützung, aber das erfahrt ihr auch auf gaudiam.de. Die Gründer von Gaudiam sind selbst Chorstudenten und mit den Herausforderungen und Verbindungen seit über 8 Jahren bestens vertraut. Mit zufriedenen Nutzern aus inzwischen über 128 Bünden, von jungen Damenverbindungen bis hin zu den tradierten Chors und CVern, ist Gaudiam einzigartig. Zu Recht Marktführer und entwickelt sich ständig für uns Verbindungen weiter. Ihr wollt euer gesamtes Verbindungsleben digital unterstützt, unter einem Dach, nachhaltig und auf eure Bedürfnisse angepasst? Dann schaut mal auf gaudiam.de vorbei und macht einen Termin mit Axel oder Hendrik für eine Demo. Zieht's euch rein!
Was musstest du denn aufgeben, als du diesen Weg gegangen bist und was hast du gewonnen?
Aufgeben musste ich das, was jeder aufgibt, der den Weg ins Priestertum geht. Die Aussicht auf Familienglück, Eheglück, ja. Das ist dann eben weg. Hat man als Priester natürlich und habe ich auch als Priester einen sehr tiefen Zugang zu Menschen, die das Bedürfnis nach Gesprächen haben. Ja? Nach intensiven Gesprächen, nicht nach dem oberflächlichen Blabla, das wir im Alltag fast immer erleben. Aber jeder weiß ja selber, dass das eben oberflächlich ist und dass wir im Grunde unseres Herzens ganz andere Fragen haben. Und die kann man dann eben ins Gespräch bringen.
Was würdest du den jungen Männern sagen, die halt eine geistliche Berufung in sich spüren, dass sie merken, dass sie umkehren müssen, dass sie diesen profanen Weg, den sie vor allem gehen, nicht das Richtige für sie ist, aber Angst haben, ihr normales Leben zu verlieren?
Denen kann man ganz gut sagen, das sage ich auch. Zum einen, was ich gerade gesagt habe, man muss klar sagen, natürlich ist ein Verzicht auf einiges da, aber auch Gewinn für einiges da. Und wie sehr sich das Leben dann aus der normalen Welt herausbegibt oder nicht, liegt dann immer auch noch daran, wie konkret ich die Berufung lebe. Der Diözesanpriester ist ja ganz bewusst sehr nah am normalen Leben der Menschen. Der soll ja vor Ort sein, wo die Menschen sind. Jemand, der, sei es Mann oder Frau, einer Ordensgemeinschaft sich anschließen möchte, will eben einen Weg gehen, der auch noch mal ein Stück weiter aus der Welt herausführt. Kirche ist ja immer ein Stück Gegenwelt, war sie in der Geschichte von Anfang an. Die Verfolgungen haben es am deutlichsten gezeigt und in vielen Ländern haben wir heute noch Christenverfolgungen. Das zeigt sehr deutlich, wie Kirche eben auch im Gegensatz zur Welt steht, wie sehr sie auch im Gegensatz zu unserer modernen westlichen Welt steht. Das zeigt sich nicht jetzt in einer brutalen Verfolgung, das zeigt sich darin, dass man lächerlich gemacht wird, ja, als gläubiger Mensch, als nicht ganz auf der Höhe gilt und dergleichen, ja.
Aber das ist, um kurz mal dazwischen zu gehen, ein Eindruck, den habe ich zum Beispiel gar nicht. Also gerade unter der katholischen Priesterschaft von den Personen, die ich kennengelernt habe, habe ich einige sehr beeindruckende, sehr intelligente Menschen kennengelernt, also von denen ich mir versuche, auch meine Scheiben abzuschneiden.
Richtig, Paradebeispiel war ja Papst Benedikt, den wir da drüben sehen, auf dem schönen Gemälde, der ja auch selbst in den Medien, die keineswegs kirchenfreundlich sind, diesen Medien Respekt abgenötigt hat, weil er ein Mann war, der mit jemandem wie Habermas ebenbürtig ins Gespräch treten konnte. Mhm. Ja? Natürlich haben wir herausragende Köpfe in der Kirche, ja, die über die ich gerade gesprochen habe, die sich lächerlich machen über Menschen, die glauben. Das sind wirklich meistens sehr atheistisch geprägte Menschen, ja, die ideologisch verfangen sind. Ja. Aber die haben in der Welt nicht wenig zu sagen.
Hm, absolut. Lass uns mal darüber sprechen, was du ja vor allem schwerpunktstechnisch hauptberuflich machst. Viele kennen ja die aus den alten Namen Glaubenskongregation noch unter den Schlagwörtern wie Heiliges Offizium oder historisch betrachtet Inquisition. Was ist das heutige Dikasterium für die Glaubenslehre tatsächlich?
Seit Paul dem VI. Ist ja die Aufgabe der Glaubenskongregation, des jetzigen Dikasteriums für die Glaubenslehre, mehr oder weniger unverändert geblieben. Nämlich die Förderung und die Bewahrung des Glaubens. Und interessant ist, dass an der ersten Stelle die Förderung steht. Mhm. Ja? Und das prägt auch die Arbeit, insbesondere der doktrinären Sektion. Die Leute denken da immer an Lehrprüfungsverfahren, sowas gibt es sehr, 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 sehr selten. Ja? Was eigentlich in der doktrinären Sektion vor allen Dingen gemacht wird, Texte erarbeiten in Zusammenarbeit mit Theologen auf der ganzen Welt, auch in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus anderen Bereichen, mit denen man dann bei entsprechenden Fragen in Kontakt tritt. Und dann werden von den Medien natürlich wenig beachtet, weil es dann schon wieder zu speziell ist, Sichtweisen der Kirche eben zu aktuellen Fragen, von den Grundfragen der Menschen erarbeitet, was in den vergangenen Jahrzehnten einfach aktuell war und ist. Alle Fragen, die sich um Beginn und Ende des menschlichen Lebens drehen. Ja. Aber zum Beispiel vor wenigen Monaten ist erschienen, an meines Erachtens sehr schön zu lesendes, gutes Dokument zur KI. Und eine sehr differenzierte Darstellung wie man als christlicher Mensch, als katholischer Gläubiger, sich zu diesen neuen Techniken, wo ganz klar ist, das geht in einem rasanten Tempo und revolutioniert alles, was wir so bisher machen, ja, vereinfacht manches. Manches wird schon wieder wahrscheinlich auch problematisch werden. Wie man dazu Stellung beziehen kann, ja, eben fundiert Stellung beziehen kann. Und das sind, finde ich, sehr, sehr, das ist sehr gut, dass wir im Dikasterium diese Arbeit machen. Wenn ich an die Disziplinarsektion denke, dann sind wir da natürlich eher wieder bei dem alten Bereich, bei der Bewahrung und wo eben eine Störung vorkommt, das heißt der Glaubensweisen, sei es des Lebens in der Kirche, das dann gegebenenfalls auch zu ahnden. Und dann sind wir wieder bei der gerichtlichen Funktion, wie es ja die Inquisition auch war, ein Gericht, ja. Und wir sind ja das einzige Dikasterium, das eine Doppelnatur hat. Alle anderen Dikasterien sind entweder oberste Verwaltungsbehörden oder Ministerien des Papstes, oder sie sind eben Gerichte, es gibt die drei Gerichtshöfe. Und dann haben wir noch als vierten Gerichtshof, aber zugleich Dikasterium, das Dikasterium für die Glaubenslehre.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Das Dikasterium hat ja eine doktrinäre und eine disziplinarische Dimension. Worin liegt der Unterschied?
Bei der Disziplinarsektion geht es vor allen Dingen um die sogenannten reservierten Delikte. Für deren Bearbeitung ist also die Glaubenskongregation oder heute das Dikasterium für die Glaubenslehre primär zuständig. Diese Delikte sind die Glaubensdelikte, von denen ich schon gesprochen habe, dann Delikte bei der Feier der Sakramente und dazu gehört dann auch noch Verstoß, schwerer Verstoß gegen die Moral, der sexuelle Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker. Beim sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker ist ganz klar, da ist bei der doktrinären Sektion, wenn man von der moraltheologischen Fundierung absieht, keine Zuständigkeit. Bei den Delikten bei der Feier der Sakramente kann es mitunter Überschneidungen geben, wo einfach Informationen eingeholt werden. Ich möchte vielleicht einfach zwei Beispiele nennen, die eine gewisse Rolle spielen in der Praxis. Das eine ist der Bruch des Beichtgeheimnisses, was dann also bei uns im Dikasterium für die Glaubenslehre behandelt wird. Der zweite Punkt ist, der vielleicht in der Praxis auch eine gewisse Rolle spielt, vor allem im deutschsprachigen Raum, wenn aus einem falsch verstandenen ökumenischen Drang heraus gemeinsam Eucharistie gefeiert wird oder Abendmahlsgemeinschaft gepflegt wird unter den verschiedenen Konfessionen. Nach katholischer Auffassung, und das ist auch die altkirchliche Auffassung, ist eben die gemeinsame Feier der Eucharistie nicht ein Schritt auf dem Weg zur Einheit, sondern die Besiegelung der Einheit. Das ist mitunter nur schmerzhaft auszuhalten, aber die Trennung in Konfessionen ist überhaupt eine schmerzhafte Angelegenheit, die überwunden werden muss. Und deshalb scheint es mir auch richtig, wenn dieser Schmerz gelöst ist, dann gemeinsam in ehrlicher Gemeinschaft und Freude Eucharistie oder Abendmahl zu feiern.
Wie sieht das denn dann aus, wenn es zu einem Missbrauchsfall gekommen ist durch einen Geistlichen und einem Kind? Wird das dann an ein weltliches Gericht übergeben? Wie sieht das Strafmaß der katholischen Kirche selber aus? Wie wird das gehandelt?
Die Fälle werden im Allgemeinen an die staatliche Justiz heute gemeldet. Im deutschsprachigen Raum funktioniert das sehr gut. Die staatliche Justiz, weil die Fälle meistens lange in der Vergangenheit zurückliegen, stellt meistens die Ermittlungen schon von Seiten der Staatsanwaltschaft aufgrund von Verjährung ein. Die katholische Kirche hat auch Verjährungsfristen, die aber, wie auch beim Staat in den letzten Jahren, deutlich verlängert wurden. Die katholische Kirche kann allerdings sogar die bereits eingetretene Verjährung wieder aufheben, um auch ganz besonders schwere Fälle doch noch strafrechtlich ahnden zu können. Wenn ein Fall dem Staat gemeldet wird und der Staat sieht, weil die Verjährung noch nicht eingetreten ist, seinen Handlungsspielraum öffnet, dann wartet die Kirche erst einmal ab, wie das staatliche Verfahren zu Ende geht. Wenn es beispielsweise zur Verhängung einer Freiheitsstrafe kommt, weil eben ein sexueller Missbrauch Minderjähriger nachgewiesen wurde, dann wird im Allgemeinen von den staatlichen Beweiserhebungen, auch im kirchlichen Verfahren, Gebrauch gemacht. Und dann ist es von der Wahrscheinlichkeit her sehr, sehr, sehr hoch, dass wenn eine Freiheitsstrafe ausgesprochen wurde, dass dann die Entlassung aus dem Klerikerstand erwirkt wird. Das ist dann im Grunde genommen auch die Höchststrafe, die in diesem Fall zu fällen ist. Andere Strafen sind, wenn es eben nicht zu einem ganz schweren Missbrauch kam, der aber dennoch natürlich für das Opfer eine starke psychische Auswirkung haben kann, dann kann trotzdem auch unterhalb der Ebene der Entlassung aus dem Klerikerstand durch Einschränkung des Dienstes für den Priester auf verschiedenen Stufen, beispielsweise keine Arbeit mehr seelsorglicher Art in der Öffentlichkeit oder keine Arbeit mehr mit Minderjährigen in der Seelsorge, können Einschränkungen getroffen werden, auch in abgestufter Weise, abgesehen davon, dass das nach der neuesten Strafrechtsreform 2021 auch kirchlicherseits Geldstrafen erhoben werden können, die mitunter dann, weil sie beispielsweise den Abzug des monatlichen Gehaltes in bestimmter Höhe betreffen können, auch eine durchaus wirkungsvolle Entscheidung sein können.
Bevor wir da nochmal tiefer drauf eingehen, du hast ja gesagt, dass ihr auch Texte zum Beispiel mit der Position zur KI halt erarbeitet. Was ich auch, oder was man ja auch erlebt hat, ist ja, dass gerade Carlo Acutis heilig gesprochen worden ist. Ein junger Mann, der von 1991 bis 2006 gelebt hat, mit 15 Jahren an Leukämie verstorben ist, der so ja ein bisschen so von den Medien als Influencer-Gottes oder Cyber-Apostel tituliert worden ist. Das finde ich auch ein sehr interessantes Beispiel, wie offen die Kirche ja auch ist, dahingehend auch so einen jungen Menschen, der intrinsisch motiviert die Lehre im Internet verbreiten wollte, diese Anerkennung auch bekommen hat. Dass man nicht gesagt hat, ja, das war nett und toll und irgendwie wissen wir jetzt nicht, was Instagram und so weiter ist, gut, spannend, sondern dass man sich damit sehr tief auseinandersetzt und halt auch das Wirken eines Heiligen dort auch erkannt hat.
Wir haben da im deutschsprachigen Raum oft ein Problem damit, was Heiligkeit betrifft. Heilig sein ist zunächst eine Eigenschaft Gottes selbst. Und wenn wir also von einem Menschen das sagen, oder wenn wir überhaupt hier etwas auch als heiligmäßig bezeichnen, jemand führt ein heiligmäßiges Leben, dann heißt das nichts anderes, als dass das ein Leben ist, das ganz nah versucht, bei Gott zu sein. Und das kann ein junger Mensch genauso wie ein alter Mensch. Ja. Und natürlich sind Großteil der Heiligen, die wir haben, haben auf ein Leben zurückgeblickt, das sich eben Gott gewidmet hat. Da hat nun unser genannter Heiliger als 15-Jähriger nicht viel Zeit gehabt. Aber diese Zeit hat er genutzt, ja, und hat er Impulse gesetzt. Und das wird natürlich von der Kirche auch wahrgenommen und gewürdigt und hat in der Seligen und dann Heiligsprechung eine besondere Auszeichnung erfahren. Da kommt dann natürlich auch der Aspekt dazu, dass Heilige Vorbilder sind. Ja? Wir können uns noch gut erinnern, unter Johannes Paul II. Ist die Anzahl der Heiligsprechungen massiv gestiegen. Wurde teilweise in Mitteleuropa kritisiert, weil man gar nicht wahrgenommen hat, dass es bei den vielen Heiligen in Europa in der dritten Welt Nachholbedarf gibt. Und da kommt etwas ganz Entscheidendes dazu. Erstens, es gibt überall Heilige. Und zweitens, den Menschen dann auch in den verschiedenen Kulturen und Ländern Vorbilder vor Augen stellen aus ihrer eigenen Kultur. Ja? Das gilt dann auch nicht nur auf das Örtliche bezogen, sondern auf die Zeit. Und damit eben den jungen Menschen heute, die viele sagen, viel zu viel Zeit am Computer verbringen und im Internet, ja, zu zeigen, hallo, auch das kann ein Weg zum Guten sein, wenn ihr das richtig macht. Ja? Und von daher haben solche Heiligsprechungen mitunter dann eben auch, wie in dem Fall, eine gewisse Signalwirkung auch an, in dem Fall nicht regional bezogen, bestimmte Leute, ja, dass man sagt, auch Afrika hat seine Heiligen und dergleichen, ja, oder Südamerika oder Indien, sondern dass man eben sagt, auch die jungen Leute haben ihre Heiligen. Ja. War ja in der alten Kirche auch schon. Ja. Gab ja nicht nur alte Leute, die Märtyrer waren, sondern auch junge Leute und später dann auch junge Leute, die ein Leben geführt haben, was dann eben eine entsprechende kirchliche Würdigung auch fand durch Erhebung zur Ehre der Altäre, wie man so sagt.
Ich denke, es ist halt interessant mit dem Fall Acutis, dass sich halt auch der Blickwinkel drauf ändert, weil ich glaube, die breite Bevölkerung hat eher eine Vorstellung von einem Heiligen, dass das Leute sind, die in ihrem Wirken dann rückwirkend heilig gesprochen werden. Dann meistens zum Beispiel Glaubensschwestern aus dem 19. Jahrhundert ganz viel oder halt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sondern dass das halt auch jetzt dieses Mal auch ein Fall wirklicher ist, dass das ja noch bei vielen zu Lebzeiten ja auch erfolgt ist.
Und so ja, jung. Das gibt es öfter. Nehmen wir die heilige Maria Goretti, die auch schon als junges Mädchen gestorben ist, als die heilig gesprochen wurde, etwas länger gedauert hat es als jetzt bei Acutis, aber da hat ja der sie vergewaltigt hat noch gelebt, ja, indem sie verziehen hatte. Der war bei der Heiligsprechung dabei, der stand auf dem Petersplatz. Das war auch bekannt, dass er das war. Der hat das sein Leben dann auch gewandelt, ja.
Ja, das ist ein sehr interessantes und sehr spannendes Feld vor allem. Lass uns doch noch ein bisschen über das Dikasterium sprechen. Du hattest ja eben schon angedeutet, es gibt ja eine doktrinäre und eine disziplinarische Dimension. Worin liegt der Unterschied?
Die Felder sind tatsächlich in der Bearbeitung natürlich sehr verschieden. Denn im einen Fall, in der doktrinären Sektion, haben wir aus den verschiedenen Fächern der Theologie Spezialisten als Mitarbeiter. Und dann haben wir natürlich noch Kommissionen, internationale Kommissionen mit Forschern aus aller Welt, das heißt die Bibelkommission, das heißt die Internationale Theologenkommission, die dann das unterstützen. Da wird theologisch gearbeitet. Wenn was in der Disziplinarsektion landet, dann wird juristisch oder kirchenrechtlich, kanonistisch gearbeitet. Also die Methoden sind ganz verschieden. Berührungspunkte gibt es natürlich bei den Glaubensdelikten, denn letztlich, sage ich mal, eine Häresie zu bewerten, das kann ja im Einzelfall, wenn nicht schon eine Entscheidung getroffen ist, schwierig sein. Ja? Da würde ich dann immer, und so mache ich es auch, wenn ich da irgendwelche Fragen sehe, dann wenden wir uns natürlich immer intern an die Experten in der anderen Sektion. Ja, man ist ja dann in guten Kontakt und bespricht die Dinge dann miteinander und kann dann natürlich auch sehr gut von den eben Experten in der doktrinären Sektion erfahren, wo die Knackpunkte in den Unterschieden liegen. Also wenn es wirklich dann um komplizierte Detailfragen geht. Ne?
Wie sieht das denn aus? Was ist denn, was wird denn disziplinarisch zum Beispiel geregelt? Also und was ist, sagen wir mal, auch das Resultat, was dabei rumkommt? Ein weltliches Gericht, das verurteilt einen dann zu Sozialstunden oder man kommt auf Bewährung wieder frei oder kommt ins Gefängnis. Wie sieht das in deinem Bereich aus? Was ist die Konsequenz zum Beispiel für jemanden, der dann mit euch zu tun hat?
Ich nenne es einfach mal die Zuständigkeiten, die Glaubensdelikte. Da haben wir die alte Einteilung, Apostasie, also völliger Glaubensabfall. Jemand wird Atheist oder wendet sich einer anderen Religion zu. Heresy, jemand bleibt im christlichen Glauben, aber in bestimmten Fragen anders, als es die Kirche lehrt. Also jemand geht zu einer anderen Konfession. Wenn das nicht so eindeutig ist mit einer anderen Konfession, dann muss man eben schauen, wo liegen in dem, was der jetzt so erzählt, die Knackpunkte. Ne? Oder dann eben Schisma. Jemand ändert zwar nichts an seinem Glauben, aber begibt sich aus der Gemeinschaft der Kirche heraus, indem er dem Papst oder dem Bischof den Gehorsam aufkündigt. Was? Indem er dem Papst oder dem Bischof den Gehorsam aufkündigt. Okay. Ja. Alle Male tritt in eine Strafe ein, die was sehr Kirchenrechtliches ist und die es beim Staat gar nicht geben kann. Es tritt eine Tatstrafe ein. Also mit Begehen der Tat tritt die Strafe ein. Die kann dann nur noch formal festgestellt und eventuell bekannt gemacht werden. Diese Tatstrafe ist Exkommunikation. Und exkommuniziert wird man nicht durch Erklärung der Kirche, sondern man hat sich selbst, indem man den Glauben aufgegeben hat, anders glaubt als die katholische Kirche oder sich aus der Gemeinschaft der Kirche herausbegeben hat, hat man die Gemeinschaft mit der Kirche verletzt und selbst die Kirche verlassen und ihre Gemeinschaft und sich selbst damit kommuniziert, man exkommuniziert, man hat sich die Strafe selbst zugezogen. Das heißt Tatstrafe. Mit der Tat tritt die Strafe ein. Ja? Die Kirche kann das nur noch feststellen. Was wir dann machen, das betrifft natürlich vor allen Dingen, wenn das Kleriker sind. Mhm. Ja? Wenn ein Diakon oder ein Priester oder auch ein Bischof, das kommt äußerst selten vor, die Gemeinschaft der Kirche verlässt, dann ist eben die Exkommunikation als Tatstrafe eingetreten. Das können wir dann nur noch feststellen oder der Bischof stellt das fest. Was wir dann machen ist, dass wir sagen, wenn jemand exkommuniziert ist, die Gemeinschaft der Kirche verlassen hat und Kleriker war, dann kann der nicht Kleriker bleiben. Und dann bitten wir den Papst, dass er denjenigen aus dem Klerikerstand entlässt. Das ist die Strafe, die dann im Sinne einer Strafe, die auch weltlichem Recht entspricht, was Strafen betrifft, ja, ausgesprochen wird. Mhm. Ein Exkommunizierter, oder der, dass er selbst in die Exkommunikation gegangen ist, hat immer sein Leben lang ein Recht bleibt ihm. Das kommt aus der Taufe. Er kann sich immer zur Kirche wieder bekehren. Und wenn er das macht, dann kann ihn die Kirche nicht ablehnen. Die Kirche muss jemanden, der zurückkommt, wieder aufnehmen. Das ist natürlich an ein Prozedere gebunden. Ja? Mhm. Aber die Kirche freut sich auch über jeden, der zurückkommt.
Ich meine, der historisch bekannteste Fall ist ja Heinrich IV. Und Gregor VII. In den Jahren, glaube ich, 1074 war das, bis 1077, wo das ja der Fall gewesen ist, was natürlich auch politisches Kalkül war von Heinrich IV. Wie sieht denn dann auch die Konsequenz, sagen wir mal, für so einen Geistlichen aus, wo dann die Exkommunikation stattgefunden hat und dass aus dem Priesterstand päpstlich dann entlassen worden ist? Ist das dann, sagen wir mal, formal dann was dann was passiert? Oder ist es dann, geht das noch weiter? Gibt es da noch ein
Bild? Wenn die Entlassung ausgesprochen ist, der kriegt dann auch eine Urkunde. Manche wollen die gar nicht mehr. Dann kriegen wir von dem betreffenden Bischof entweder einen Nachweis, dass postalisch übergeben wurde oder dass es dort war, aber nicht angenommen wurde. Aber mit der Entscheidung des Papstes ist das rechtswirksam. Egal, ob das annimmt oder nicht. Es muss natürlich die Möglichkeit bestehen, dass es annimmt. Und das wird auch immer gemacht.
Würdest du dann sagen, dass Kirchenrecht eher ein Schutz der Institution oder ein Schutz der Gläubigen ist?
Beides. Richtig verstanden ist es immer beides. Ja. Natürlich steht hinter der Institution ja die Gemeinschaft der Glaubenden. Die Kirche ist ja Rechtsperson, weil sie, und ihre Untergliederungen, weil sie aus der Gemeinschaft der Glaubenden besteht. Staatlich betrachtet ist sie deswegen eine Körperschaft. Ja, eine Diözese ist ja nach deutschem Recht Körperschaft des öffentlichen Rechts. Mhm. Das hängt natürlich mit unserem Staatskirchenrecht zusammen. Körperschaft heißt immer, es geht um die Menschen. Die Menschen bilden die Körperschaft. Ja. Und beim Staat bedeutet das, dass dann entsprechende Wahlen auch stattfinden. Ja. Es gibt auf der staatlichen Ebene dann eben die Parlamente und auf der kommunalen Ebene gibt es den Gemeinderat, den Kreistag als kommunale gemeinschaftliche Verwaltungsorgane. Das ist kein Parlament, sondern das ist ein gemeinschaftliches Verwaltungsorgan, wo also mehrere drin sitzen, aber die machen Verwaltung. Und das zeigt sich zum Beispiel darin, wir haben ja dann noch in vielen Ländern die Bezirke. Ja? Mhm. In Bayern sind die Bezirke Körperschaften. Es gibt, meines Wissens das einzige Bundesland, in den Bezirken einen Bezirkstag. Mhm. Und damit man nicht bei den Kommunalwahlen drei Wahlen hat, werden bei den Kommunalwahlen die Gemeinderäte und die Landräte, die Kreistage gewählt. Der Bezirkstag wird gemeinsam mit dem Landtag gewählt.
Gibt es in der Kirche denn so etwas wie Gerechtigkeit, die zugleich Barmherzigkeit sein kann?
Das sollte nicht der Fall sein. Selbst wenn das mit der Entlassung aus dem Klerikstand hat, klingt, weil es der Entzug der Lebensgrundlage ist. Der Weg zurück in die Kirche, habe ich gesagt, ist für den Exkommunizierten immer da. Das zeigt ganz deutlich, dass es letztlich immer um die Verzeihung geht. Auf ein bestimmtes Amt in der Kirche gibt es halt eben keinen Anspruch. Ja? Ich habe jetzt hier die Aufgabe beim Heiligen Stuhl. Da bin ich ja von meiner Diözese für diesen Dienst lediglich freigestellt. Ich bleibe ja inkardiniert in meiner Heimatdiözese. Wenn ich wieder zurückgehe in meine Heimatdiözese, natürlich wird man mit mir sprechen, was vernünftig ist, was ich jetzt für eine Aufgabe mache. Ich kann da dann natürlich auch in diesen Gesprächen Ideen äußern, aber ich habe nicht einen Anspruch auf ein bestimmtes Amt. Ja, ich kann nicht sagen, ich will Pfarrer werden oder ich will Offizial werden. Ja, das entscheidet der Bischof, welches Amt er mir dann gibt. Ja.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität, all das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Kirche spricht ja von Wahrheit in einer Zeit, in der viele nur noch von Perspektiven sprechen. Wie schwer ist es heute überhaupt noch verbindlich von Wahrheit zu reden?
Das ist sehr schwer und es bedarf einer eben festen Grundlage. Die feste Grundlage für die Kirche ist die Offenbarung. Und das ist ja bei uns letztlich die Person Jesu Christi, wie sie uns eben dann in den Evangelien und im ganz Neuen Testament, das alte Testament verweist darauf, nach christlichem Verständnis, vorgestellt wird. Und was die Tradition, wie sie die Kirche dann eben ausdrückt, dann auch noch dazu sagt. Aber das allererste ist erstmal Jesus Christus, wie er uns in den Heiligen Schriften gegenübertritt. Gegenübertritt ist gar nicht gut formuliert. Eigentlich ist es besser formuliert, und das sehen wir auch, wie das immer mit dem Pastoralen zusammenhängt, wie er uns dadurch nahe kommt. Wenn wir das Evangelium aufschlagen, dann merken wir ja sehr schnell, und so wollen die Evangelien auch verstanden sein, und so sind sie auch geschrieben, nicht als Berichte über das, was Jesus getan hat, sondern als Begegnungen mit Jesus. Im Evangelium begegnet mir Jesus. Das ist das Entscheidende. Und das ist eigentlich das, was zu vermitteln ist. Und dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Wahrheit ist also für uns Christgläubige weniger etwas Abstraktes, sondern etwas sehr Konkretes. Es ist ein Leben. Und dieses Leben, wie es ja viele Theologen schon formuliert haben, dieses Leben Jesu lässt sich als Proexistenz fassen. Leben für die Menschen, für die anderen. Und das ist eigentlich auch das, was jeder Mensch spürt, der dem modernen Hedonismus sich von dem eben abwendet, der dem entgegentritt und sich ganz bewusst für andere, auch für ein Anliegen und so einsetzt, dass darin Erfüllung liegt und nicht in jeden Abend Party. Mhm.
Ja, das ist ja auch gerade etwas, was viele junge Menschen ja auch heute suchen. Sie suchen ja wieder verstärkt Tradition, sie suchen Liturgie, sie suchen klare Formen und vor allem auch geistliche Tiefe, weil in ihrem Leben wird das nicht häufig geboten. Wir haben eine sehr nivellierte, automatisierte Gesellschaft. Und wir sehen ja auch gerade in vielen Ländern wie Frankreich, Amerika, dass wir da sehr, sehr große Glaubenseintrittswellen haben, vor allem auch bei jungen Menschen. Überrascht dich das?
Nein, überrascht mich überhaupt nicht. Wir müssen in Deutschland einfach noch ein bisschen warten. Ich habe schon vor 20 Jahren gesagt, wir müssen lernen, nach Frankreich zu schauen. Die hinken uns nicht hinterher, wie wir oft gemeint haben, wie die Franzosen oft selbst gemeint haben. Die sind uns voraus, weil die, was Säkularisierung betrifft, schon viel weiter waren, weil wir in Deutschland noch auch mit unseren vielen Mitteln durch die Kirchensteuer vieles gut gestalten konnten. Man kann es ja nicht nur einfach schimpfen. Da ist ja sehr, sehr viel Gutes gemacht worden in den vergangenen Jahrzehnten. Gerade auch im sozialen Bereich, wenn man an die Caritas denken, bei der evangelischen Diakonie, das ist ja auch ein wichtiger Bereich, denn das ist das, was selbst Leute, die sonst von Kirche nicht viel halten, anerkennen, dieses positive Wirken in der Gesellschaft. Von daher wundert mich das, wie gesagt, nicht, wenn das dann, wenn die Säkularisierung entsprechend fortgeschritten ist, doch wieder zu einer Wende kommt. Zum einen, weil die Geschichte das oft genug zeigt und erscheint die Vergangenheit immer sehr verklärt, äußerst christlich geprägt. Das war sie immer auch nur in Wellenbewegungen. Wir dürfen uns im 18. Jahrhundert über die Wirkungen der Aufklärung gar nicht falsche Vorstellungen machen. auch im 18. Jahrhundert war viel in der Kirche. Natürlich, weil sie auch staatlich noch sehr eng war, aber auch vom Staat geriet die Kirche unter Druck. Der absolutistische Staat wollte sich auch die Kirche einverleiben. Was dann mit der Säkularisierung geschehen ist, das war ja nicht nur in Deutschland der Fall, das war ja in den anderen Ländern auch der Fall. Da war auch die Gesellschaft dann eben dazu schon bereit und war so weit, dass sie das machen wollte. Zumindest bedeutende Teile in der Gesellschaft. Mhm. Und wenn wir uns Deutschland 1803 anschauen, 1803, 1806, die Reichskirche
mit dem Reichsdeputationshauptbeschluss,
genau, dann haben viele gedacht, es ist aus. Ja, 50, 60 Jahre später blühte die Kirche. Ja. Und so ist das jetzt auch wieder. Es geht mit der Säkularisierung noch weiter voran. Und dann merken die Menschen selber, weil jeder Mensch ist auf der Suche nach Sinn für sein Leben. Er will ein glückendes Leben. Dann kommt eben natürlich mitunter der Irrtum, das ist vor allen Dingen der Fall, wenn man viel Spaß hat. Es ist auch gar nichts gegen Lebensfreude zu sagen, richtig verstanden. Ein gläubiger Mensch sollte eigentlich auch kein trauriger Mensch sein, sondern ein froher Mensch, der das ausstrahlt. Ja. Von daher wundert es mich nicht, dass Menschen dann auf der Sinnsuche, gerade wenn das Umfeld dann vom Christentum wenig mehr vor Augen führt, dass dann die Menschen selber wieder darauf kommen. Ja? Und unter der Vielzahl der Angeboten dann auch merken, dass das, wovon die Kirche spricht und was ihr Angebot ist, und das ist ja das Angebot Jesu Christi selbst, Gottes selbst, dass das wirklich sinngebend ist. Und dann ein sinnerfüllendes, glückendes und deswegen glückliches Leben möglich ist. Von daher wundert mich sowas überhaupt nicht. Ist für mich das Normalste der Welt. Das besteht uns in Deutschland, oder steht uns in Deutschland auch noch bevor. Diese Prophezeiung war.
Sehr gut. Ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Mhm. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Was kann die katholische Kirche jungen Menschen denn geben, was sie weder an der Universität noch in Social Media finden?
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Sinn. Ein Wort, Sinn. Und der Sinn unseres Lebens ist, Jesus Christus zu finden. Und das ist natürlich ein dauernder Prozess. Ja? Einem jungen Menschen wird Jesus Christus begegnen, wie es für den jungen Menschen angemessen ist. Einem Menschen in seinen mittleren Jahren, der voll in der Verantwortung steht, Beruf, Familie, wird Christus wieder angemessen genau so begegnen, wie es für ihn richtig ist. Und dann im Alter auch wieder. Christus begegnet dem Menschen, der hochgebildet ist, so dass er Christus, wenn er sich dieser Begegnung stellen will, auch nähern kann. Und genauso den ganz einfachen Menschen. Christsein ist vom Bildungsstand unabhängig, weil Jesus Christus begegnen vom Bildungsstand unabhängig ist.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Manfred, danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview.
Gerne.
Ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin macht's gut. Tschüss.
Danke.